Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Special vom System Matters Rollenspiel Podcast. In letzter Zeit haben wir es ja mit den Specials, kommt so viel rein. Und dieses Special berichtet von der Redcon 2010. Und da bin ich nicht alleine, sondern habe auch wieder zwei vertraute Gesichter aus meiner DSA-Runde dabei. Da haben wir zum einen Mena, die in der Runde unsere Vierung geweihte spielt.
Hallo.
Und Simon, der als Magier die Welt sicherer macht.
Was man so sicherer nennt. Hallo.
Ja, das werdet ihr noch erleben. Und mit Mena war ich an zwei Tagen, in dem Freitag und dem Samstag, eben auf der Redcon in Dortmund, haben uns da einige Workshops angeguckt und auch getestet, und wir werden jetzt einfach ein bisschen darüber reden, und Simon ist in der Rolle, uns auszufragen, weiter nachzuhaken und mit seinem Wissen aus dem Internet das gegebenenfalls zu ergänzen. Und ich denke, wir fangen auch gleich mal an, und zwar mit der Produktpalette, die jetzt bald auf uns losgelassen wird, wo man wieder viel Geld für neue DSA-Produkte ausgeben soll. Da gab es am Samstag einen Workshop zu, einen Projektplan. Auf der Redcon selber ist die Box Die dunklen Zeiten, Imperien in Trümmern, bereits herausgekommen, und das Abenteuer mit der Mondenkaiser konnte man auch schon dort käuflich erwerben. Die Box ist auch schon im Handel erhältlich, beim Mondenkaiser wird das bald auch normal im Handel zu kaufen sein. In Kürze wird auch die Drachenchronik mit dem vierten Teil zum Abschluss geführt, und auch die nördlichen Regionen werden bald mit einer Regionalspielhilfe bedacht. Wir waren leider etwas später darum, dann können wir zu diesen Dingen nicht so viel sagen und steigen vielleicht dann einfach mal mit einem Produkt ein, worauf Mena sich theoretisch freuen würde, wenn es das auch für ihren Gott gibt. Also das Rondra Vademecum, dieser Gebetsband, den es für Rondra dieses Jahr schon gab, wird fortgesetzt mit dem Hesinde Vademecum, wo es eben um Hesinde geht. Und als drittes ist dann angedacht ein entsprechendes Buch zu Boron.
Ja, und dass Firo nicht geplant ist, darüber bin ich natürlich sehr, sehr traurig, gerade weil die Infos dazu doch recht knapp gesät sind. Aber wie es auch zu Praios hieß, wer spielt schon Praios oder Firo Geweihten und wer will das eigentlich lesen und kaufen? Aber ja, was soll man machen?
Wobei ich den Eindruck habe, so aus Foren, dass Praios dann noch eher gespielt wird, also als Bandstrahler, als es Vierung-Geweihte gibt.
Wobei ja auch nicht alle Bandstrahler direkt geweiht sind.
Das stimmt, aber ich glaube, denen wird trotzdem so ein Gebetsband immer noch als spielerischer Hintergrund doch mehr helfen.
Ja, aber ich denke, dass gerade auch die großen Kirchen, also Rondra ja sowieso, weil das Spiel ja auch seine kampflastige Seite hat, aber gerade Hesinde, vielleicht Fex, wobei man das ja nicht öffentlich macht, mehr angerufen wird als, sagen wir mal, Firun. Praios zwar auch, aber den ruft man halt einfach nur an, ohne vielleicht groß zu beten.
Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ausgerechnet die Kirchen, unter denen man sich eigentlich eh am besten noch was vorstellen kann, weil sie unter Umständen auch Glaubensrichtungen recht nahe kommen, die wir kennen, zu denen gibt es einfach dann noch mehr Infos, und die, bei denen man eh schon Schwierigkeiten hat, sich was drunter vorzustellen, da gibt's so gar nicht zu. Also es muss ja nicht gleich ein Gebetsband sein, aber irgendwie ein bisschen mehr Infos wären da schon ganz nett.
Ja, zu Fex sollte man noch sagen, dass genauso wie für Zar dort keine wirkliche Gebetsbücher geplant sind, weil die Kirchen einfach auch nicht hierarchisch und einheitlich genug sind. Da wird eher in die Richtung überlegt, womöglich einen Leitfaden irgendwann dazu zu machen. Aber im Prinzip eben kein wirkliches Gebetsbuch.
Ja, könnte man auch damit entschuldigen, dass diese Kirchen wahrscheinlich auch keine haben. Aber schade ist es trotzdem irgendwie.
Ja, man kann gespannt sein. Also wie gesagt, das Rondra-Buch hat mir sehr gut gefallen. Hätte mir sehr viel Spaß gemacht, dann auch einen Rondra-Geweihten dann mal zu spielen. Aber ich sitze ja eher immer auf der anderen Seite des Spielleiterschirms.
Ich höre da indirekte Vorwürfe.
Ich sag da jetzt mal nicht zu. Nein, es sind keine Vorwürfe, sonst würde ich es ja nicht machen. Was vielleicht auch noch kommt, was nicht direkt auf die Abenteuer bezogen ist und eher so eine kleinere Hilfe ist, um in die Spielwelt mehr einzutauchen, ist ein kleiner Ergänzungsband zu dem Inra-Spiel, was in diesem Jahr oder letzten Jahr rausgekommen ist. Da werden weitere Legemethoden auch vorgestellt für dieses Spiel. aber auch weitere Möglichkeiten, dieses Kartenspiel auch wirklich als Kartenspiel zu benutzen oder auch wie man die Karten womöglich sogar als Würfelersatz nutzen kann. Ich bin mal gespannt, wie das genau aussehen wird und kann mir das ganz nett vorstellen. Aber da hatten wir ja auch zu Handouts, hatten wir ja vor kurzem auch eine offizielle Podcast-Folge, Episode. Und für diejenigen, die am Spieltisch nicht nur Chips und Cola trinken wollen, wird es auch was geben. Ein aventurisches Kochbuch wird Anfang 2011 erscheinen und dort eben so ein bisschen die Möglichkeit geben, aventurischen Flair dort hineinzubringen. Wobei ich eher davon, also es wird wahrscheinlich so sein, dass irdische Gerichte mit aventurischen Namen versehen worden sind, wie der maraskanische Feuertopf, den es da auch schon zu essen gab. Aber trotzdem, so ein gewisser Flair ist schon da drin und ja, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ob es dann nicht bei uns so sein wird, dass jeder irgendwann mal was vorbereiten muss aus diesem Buch. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen?
Ja, ich fände es nicht schlecht, wenn es nicht immer nur Pizza geben würde, aber dafür brauchen wir dann erstmal bessere Kocheinrichtungen.
Solange denn das wirklich modernere Gerichte sind, sehe ich da kein Problem. Aber ich selber besitze ein Kochbuch des Mittelalters. Auch wegen meiner Vorliebe von meiner Frau zu so frühzeitlichen Dingen. Und vieles würde ich dem normalen Menschen nicht vorsetzen, wenn ich ihn nicht vergiften wollte oder ähnliches, weil es ist schon ziemlich viel Abgedrehtes dabei. Viel Dinge, die man heute nicht mehr isst, Leber und so oder Gerichte, wo man sich denkt, wo kriege ich die Zutaten davon her?
Weißt du eigentlich, ob dieser maraskanische Feuertopf, den es da auf der Radkon gab, aus diesem Kochbuch war?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob der da drin ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das als erste Promo-Aktion dafür auch gedacht war.
Weil dann ist es ja wirklich, es war ja im Grunde Chili con Carne nur anders genannt.
Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das in diese Richtung geht. Und was noch interessant ist, was ich gelesen hatte, war, dass womöglich aber zu diesen Gerichten dann eben auch noch Dinge drinstehen, wie die in den bestimmten Kulturen dann gegessen werden, was dem Ganzen ja auch noch dann so einen wirklich aventurischen Charakter gibt bei dem Ganzen.
Wie das Brot mit Knoblauch, auf das ich reingefallen bin. Ja.
Brot mit Knoblauch.
Ja, irgendwann in so einer Einstiegsszene in irgendeinem Schloss,
Ach so.
wo ich mal wieder die Etikettenprobe vermasselt habe.
Ja, das stimmt. Aber es dient ja eher dazu, dass dieser Mensch, von dem ihr dachtet, es wäre ein Vampir, Knoblauch gegessen hat.
Naja.
Gut. Ebenfalls nicht für den, zumindest für den Rollenspielbereich gedacht, aber trotzdem für den Spieltisch wird es ein Brettspiel geben. Das wird nächstes Jahr irgendwann erscheinen. Da gab es wohl auch Testrunden. Da habe ich jetzt allerdings noch nichts zu gelesen, wie die waren. Das soll so ein kooperatives Spiel sein, wo man eben gemeinsam gegen Verschwörungen in Havena antritt. Also zumindest ist das der Titel. Bin mal gespannt, was sich aus diesem Spiel entwickelt. Weil kooperative Spiele finde ich eigentlich ganz interessant in letzter Zeit. Aber die Frage ist eben, bringt's was Neues da rein und wie funktioniert's? Dann vielleicht noch kurz zum Bereich Abenteuer und also Aventurien selbst. Zu dem Band Städteband Patrizier und Diebesbanden ist eine Anthologie geplant. Ich weiß auch nicht, ob schon sogar schon im Druck. Zumindest liegen die Abenteuer wohl schon vor. Das Cover haben wir auch schon gesehen. Da geht es also eben um Abenteuer in Städten und insbesondere auch mit Detektiv- und Intrigengeschichten, die da verarbeitet worden sind. Hast du die Superheldengeschichte noch im Kopf, Mena?
Ach so, genau. Es war auf jeden Fall so eine kleine Veralberung von Superhelden, wo man dann praktisch wirklich den schwarzen Rächer spielt, der nachts auf Verbrecherjagd geht. Und es wurde so ein bisschen als Batman-Verschnitt ausgegeben.
Was dieses Buch auch noch haben soll, ist eine etwas größere Freiheit, was das Ergebnis dieser Abenteuer angeht. Ist aber angesichts des regionalen Fokus, den die Abenteuer haben, glaube ich, auch nicht das größte Problem, da mehr Freiheit reinzubringen. Klingt jedenfalls nicht uninteressant, sich das genau anzugucken. Für die Schattenlande gibt es nächstes Jahr die Spielhilfe und wird damit wohl auch den Zyklus der Regionalspielhilfen erstmal beenden, bis dann eben das, was in den Regionalbänden verarbeitet ist, auch wirklich durch ist und wird dann eben die Veränderungen in den Schwarzen Landen weiter beschreiben. Dazu passend ist dann auch den Abschluss der Kampagne, die mit von eigenen Gnaden begonnen worden ist, um die Wildermark. Auch da wird es dann den Abschluss zu finden. Also ich habe den ersten Teil ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber ich bin schon interessant, auch wenn ich irgendwie davon ausgehe, dass wir die ganzen tollen Sachen eh nie spielen werden, weil die Zeit einfach fehlt, wenn man jetzt 7G noch durchspielen muss. Gut, aber von eigenen Gnaden vielleicht noch, dass es überlegt wird, das nachzudrücken. Ansonsten will man gegebenenfalls mehr auf PDF-Dateien in Zukunft setzen bei Nachdrucken. Also der PDF-Bereich von Abenteuern auf der Homepage soll stark erweitert werden.
Sollen die dann frei zugänglich sein oder ist das so, auch so eine Bezahlgeschichte?
Das ist dann auch eine Bezahlgeschichte. Ich glaube, bei einigen haben die es sogar schon, die du als PDF kaufen kannst. Habe ich aber nur am Rande mal gelesen. Und kannst dann eben PDF-Dateien kaufen, wie man es von anderen Seiten auch schon kennt. Und hast dann so das Abenteuer auf diesem Wege. Vielleicht kann man dazu noch sagen, die Auflagen bei DSA sind steigend. Das heißt, momentan verkauft sich DSA immer besser. Auch noch mit den Grundregelwerken, also Basisregeln, sodass man davon ausgehen kann, dass wohl auch neue Leute dazukommen, die das Rollenspiel anfangen zu spielen.
Obwohl die Frage ist, wie viele von denen, die sich das Grundregelwerk kaufen, auch wirklich dabei bleiben oder nur mal reinsehen wollen.
Das ist die Frage und dann ist natürlich auch die Frage, wie viel spielen dann auch offizielles Material. Aber
ja, weil so für absolute Anfänger ist DSA doch etwas überwältigend. Also wenn ich überlege, es war im Grunde mit das Erste, was ich gespielt habe und ich habe die Regeln gesehen und es war schon die Überlegung da vielleicht zu sagen, mach das mal doch alleine. Also
aber dafür hast du ja das Gestaffelte in DSA, du hast ja die Grundregeln und dann kannst du ja, ich glaube, noch zwei oder drei weitere Ebenen dazuschalten, die Komplexität erhöhen und dann vielleicht auch den Realitätsgrad. Und das kann man ja, ich glaube, die Grundregeln an sich sind relativ einfach gehalten.
Obwohl für jemanden, der völlig neu ist im Rollenspiel, also allein die Charaktererstellung war für mich schon eine Herausforderung alleine. Also
ja, die dauert auch ihre Zeit, das stimmt schon. Ich glaube auch, dass DSA sich mehr verkompliziert hat, was die regelt. Ich finde das immer interessant, wenn man D&D und DSA gegeneinander vergleicht. Als ich angefangen habe zu spielen, da war, ich weiß nicht, DSA 3 oder DSA 2 das Regelwerk und dagegen hatte ich dann AD&D Bücher in der Hand. Da war es also noch genau andersrum und wenn man sich jetzt DSA 4 anguckt und D&D 4, ist schon doch ein deutlicher Unterschied vom Komplexitätsgrad, den die Regeln da auch eingenommen haben. Wobei die Regeln in der Komplexheit auch oder ineinandergreifen, glaube ich, auch immer besser funktionieren, je mehr man drin hat. Also ich finde das Regelsystem auch nicht gerade einfach für einen Einstieg. Aber dafür, finde ich, zeichnet DSA, und das hatten wir am Freitag in so einer Diskussion, zeichnet eben aus, dass du eine ganze Menge Material bekommst, eine Welt, die inzwischen auch immer stimmiger wird und wo du auch dann Geschichte miterleben kannst. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, was da auch positiv dann vielleicht auch für Neueinsteiger heraussticht.
War übrigens tatsächlich das, was mich dazu gebracht hat, mitzuspielen, weil mir jemand von der Welt erzählt hat und ich das eigentlich so spannend fand und dann gesagt habe, okay, ich probier's mal.
Ja, zum richtigen Mitspielen wird Uturia ja noch dienen, wo man auch Geschichte mitschreibt, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Auch sehr klassisch, haben wir auch ja gerne nachgespielt, hoffe ich zumindest, dass es so war, ja, das Greifen. Die Kampagne wird auch nochmal überarbeitet, auch wenn sie im Vergleich zur aktuellen Spielzeit ja schon sehr lange zurückliegt. Finde ich immer noch eine Top-Kampagne, die da mit verschiedenen Handlungssträngen ja auch lebt, wird jedenfalls überarbeitet, aber ein Erscheinungsdatum dafür ist noch nicht bekannt oder genannt worden. Finde ich aber schön, dass sie so alte Klassiker auch nochmal überarbeiten aufs neue Regelwerk und vielleicht auch ein paar neue Dinge dann da reinbringen.
Ich habe gerade beim Jahr des Greifen gehört, dass es so zwei, drei Macken drin gibt und wenn ich mir angucke, wie sie zum Beispiel die 7G-Kampagne verändert haben, alleine vom Volumen der Abenteuer her, von dem, was früher war und von zu dem, was jetzt da ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein größerer Klassiker wieder wird, der dann auch gut und stimmig ausgearbeitet ist.
Ja, ich bin gespannt. Also bei Staub und Sterne, das ist auch nochmal neu aufgelegt worden, hatte ich damals das Pech, dass es, ich glaube, 3 oder 4 Wochen rauskam, nachdem wir angefangen hatten, es zu spielen, die Neuauflage. Da hatte sich aber, glaube ich, auch nicht so gravierend viel geändert. Aber ich bin mal gespannt, was sie dann daran geändert haben. Auch eine weitere Kampagne, die überarbeitet werden soll, ist Reise zum Horizont. Ich weiß nicht, ob man als Kampagne bezeichnen soll oder als langes Abenteuer. Da geht es eben um die Reise nach Myranor, die man als Heldengruppe miterleben kann. Und da soll es wohl auch eine Überarbeitung geben und auch einige Myranor-Publikationen, die da auch schon ein wenig dann hineingearbeitet werden, um dann den Einstieg drüben auf dem anderen Kontinent zu erleichtern. Gut, kommen wir vielleicht damit zu der anderen großen Reise, die ansteht, Uturia. Da hatten wir ja das Problem, will ich mal sagen, dass wir bei dem Workshop dazu leider nicht selber dabei sein konnten, weil zu dem Zeitpunkt eine Spielrunde lief. Da werden wir später noch von erzählen. Aber da geht es eben darum, den neuen Südkontinent zu erkunden. Und das Ganze soll eben nach einem eher Sandbox-Verfahren ablaufen. Das heißt, es wird keinen großen Plot geben. Es wird einzelne Stellen oder Szenen geben, an denen man abgeholt wird, bei denen bestimmte Entscheidungen auch dann stärker getroffen werden. Aber ansonsten soll es ein relativ freies Spiel sein, was man auf dieser neuen Insel entdecken kann. Was das Interessante daran ist, ist, dass die Ereignisse, die da sind, wohl auch per Fragebogen festgehalten werden am Ende dieser Kampagnenbände. Das heißt, man kann dann protokollieren, wie hat die eigene Gruppe sich in dieser oder jenen Phase verhalten, was für Folgen sind daraus entstanden, das dann einschicken. Und bei kommenden Publikationen zu diesem Kontinent soll es dann eben so sein, dass es auch seinen Einfluss dann auf die offizielle Geschichtsschreibung hat, je nachdem, wie sich die Gruppen, die das gespielt haben, verhalten haben.
Ja, die Idee fand ich ja eigentlich ganz nett. Also ich hatte generell so den Eindruck von der Welt, die da geplant ist. Ich hatte davon vorher noch nichts gehört, dementsprechend nur recht wenig Informationen dann auch bekommen, weil es immer nur so nebenbei erwähnt wurde. Aber hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass es eben ja wenig ausgebaut ist und dass man eben möglichst viel selbst gestalten soll. Und da war bei mir so dieses Gefühl, ja, aber das ist doch eigentlich genau das, was ich bei DSA nicht will. Da will ich die schöne Welt. Das Einzige, was ich eben sehr positiv fand, war eben dieses, man kann die Geschichte selbst schreiben.
Naja, aber das Schöne daran ist ja auch, dass du deiner Gruppe genau das geben kannst, was sie will. Das heißt, wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die würden gerne sich darum kümmern, wir bauen unsere Kolonie auf, wir organisieren das durch, wir helfen den Menschen, wir erkunden die Umgebung, dann kannst du denen das geben. In Aventurien hast du Dinge mit Aufbau relativ selten. Dann kannst du natürlich die typischen Abenteurer spielen. Wir gehen oder wir ziehen um durch die Insel und erkunden mysteriöse Dungeons. Hat man in der Form auch relativ wenig in Aventurien, weil also im Prinzip kennt man ja die Welt schon. Man hat wenig alte Ruinen, die man irgendwie erkunden kann. Und du kannst natürlich den Kampfpfad wählen und was weiß ich, als Mittelländer versuchen, die Kolonie des lieblichen Feldes irgendwie zu sabotieren oder was weiß ich. Also, man hat schon viele Möglichkeiten und man hat vielleicht auch mehr Möglichkeiten, weil es freier gehalten ist, als auf Aventurien selber.
Aber will ich nicht eigentlich, wenn ich DSA spiele, den typischen Abenteurer spielen? Also will ich nicht irgendwelche spannenden Abenteuer erleben, durch die Gegend ziehen, gegen finstere Sachen kämpfen, Mysterien aufklären? Also ich will doch nicht DSA spielen, um eine Baronie zu verwalten und mich um Schulden zu kümmern. Also das habe ich unter Umständen im echten Leben schon genug.
Ja, aber gut, das kannst du ja auch spielen. Du kannst ja eine Insel oder einen ganzen Kontinent erkunden, der komplett unbekannt ist und in dem es vielleicht Mysterien gibt, die generell noch überhaupt nicht im nördlichen Aventurien irgendwie zugänglich gemacht wurden. Und da kannst du wahrscheinlich genauso große Geheimnisse entdecken und Schurken besiegen und was weiß ich, und hast vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten, der große Held zu sein als im Aventurien, weil du da die Geschichte nicht in dem Maße beeinflussen kannst, wie du es vielleicht auf Uturia kannst.
Ich weiß nicht, für mich hatte das irgendwie nur so zwei Ausgänge. Entweder die Spieler gestalten die gesamte Welt, es gibt aber dann im Abenteuer unter Umständen wenig Überraschungen, weil es eben keine große Hintergrundgeschichte unter Umständen gibt, je nachdem, wie stark es eben vorausgestaltet ist. Oder aber der Spielleiter ist da auf seine Kreativität allein gestellt und je nach Kreativität des Spielleiters kann man dann auf tolle epische Geschichten kommen oder eben auch nicht.
Es kommt, glaube ich, auch mit auf die Gruppe an. Das heißt, also zuerst einmal vielleicht, ich denke, dass der Regionalband oder die Box oder was auch immer man da hat, genug Input bieten wird, um da auch spannende Abenteuer herzuleiten. Und zum anderen, vielleicht hast du dann da auch mehr Möglichkeiten mit der Gruppe irgendwie die sozialen Interaktionen untereinander und vielleicht auch mit anderen größer rauszustellen als in Aventurien, wo ja alles durch die Geschichtsgebung leider Gottes etwas gebunden ist, wenn man sich denn dran halten will.
Also ich glaube, das ist ja diese Diskussion über Sandbox oder Story, die wir am Freitag auch schon hatten. Ich glaube, es wird nicht diese absolute Freiheit geben, wo also alles Sandbox in seiner reinsten Form ist ja eigentlich, alles ergibt sich nur aus den Aktionen der Spielern. Ich glaube schon, dass es da Elemente gibt. Es werden ja mehrere Kampagnenbände, so wie ich es bekommen habe, zu Uturia geben, bei der auch immer neue Regionen freigeschaltet werden. Es wird größere Kulturen geben. Also ich gehe davon aus, dass es da schon einen größeren Story-Zusammenhang gibt. Aber eben die Spieler haben sehr viel mehr Einfluss darauf, was da passiert, als im klassischen Aventurien. Und ich glaube, so muss man das dann auch verstehen. Also wenn in klassischen Aventurien bei diesem Verschwörung von Gareth hieß das, glaube ich, oder wo du das erste Mal mit Answin zu tun hast und du hast keine Lust, dich um diese Geschichte zu kümmern und der tote Barde ist dir völlig egal. Und Brin müsste dann logischerweise draufgehen, wie viel Geschichte man damit ändern würde im Vergleich zu, du gehst in Uturia hin und was weiß ich, machst einen Meuchelangriff auf den Gouverneur der verfeindeten Nationen, die da auch ihren Stützpunkt hat, nur mal um auch das Böse dann da reinzubringen. Ich glaube, da sind die Auswirkungen dann ganz anders und kann auch viel leichter dann damit umgegangen werden, weil eben nicht schon vorgefertigte Geschichte damit dranhängt.
Also ich finde es auf jeden Fall spannend, weil man nicht nur seine vorgefertigten Abenteuer hat, sondern wirklich auch jetzt die einzelnen die Abenteuer oder auch von Session zu Z Session Schwerpunkte auf einzelne Charaktere legen kann. Also man hat vielleicht den Schurken, der gerne rumschleicht und geheimere Sachen macht, und im Gegensatz dazu hat man den Jäger, der lieber in der Wildnis rumgurkt, die viel für ihn ja wahrscheinlich auch ziemlich ungewöhnlich ist, ziemlich weit im Süden. Dann hat man, ja gut, der Magier ist vielleicht fein raus, aber man hat ja unglaublich viele Professionen in DSA, die alle in irgendeiner Weise, je nachdem wie man sie spielt oder mit welchem Charakter man sie versieht, ihre eigenen Wünsche haben. Und da ist es, finde ich, immer schwierig, auch passende Abenteuer im DSA zu finden. Oder im DSA-Kontinuum.
Ja, also was da noch interessant ist, ist, dass natürlich in langer Zukunft womöglich es auch Impulse geben wird, die Rückschlüsse auf das alte Aventurien haben werden, auf die alte Welt, wenn man so will. Aber eigentlich wird Uturia eher am Rande mitlaufen mit dem klassischen Aventurien. Also ich bin auch sehr gespannt auf dieses freiere Spielen. Ich weiß nur noch nicht, wie wir es hinkriegen, das vielleicht sogar möglichst zeitnah zu spielen. Aber gut, das ist ein anderes Problem. Ja, freier spielen kann man auch in der dunklen Zeitenbox, Imperium im Trümmern, was 560 Jahre vor Bosporans Fall spielt, also in der Frühzeit vielleicht der aventurischen Menschheitsgeschichte auf dem Kontinent. Ist bewusst so gehalten. Es gibt nur diese eine Box, die ist jetzt rausgekommen und konnte man da schnell werben. Ich habe sie auch schon gekauft, aber allerdings noch nicht durchgelesen. Und da ist eben aufgrund dieser langen Zeitspanne, die dazwischen liegt, viel möglich, was man in der Zeit machen kann. Also sogar so weit gehen, dass man versuchen kann, Horas anstelle des Horas zu werden, mit einer schönen Kampagne das voranbringen kann. Und wenn man dann später doch meint, das dürfte aber nicht in dem offiziellen Aventurien der eigenen Welt so drinstehen, dieser Name, dann kann der Nachfolger ihn auch normal wieder aus den Geschichtsbüchern entfernt haben. Solche Sachen kann man machen. Also es wird schon die Möglichkeit gegeben, nicht nur ein einfacher Mensch in dieser Zeit zu sein, sondern natürlich auch mitzuerleben, dass diese Imperien in Trümmern liegen. Also zum Beispiel auch eine Baronie oder eine Region des Bosporanischen Reichs zu spielen an den Grenzgebieten, wo man sich entscheiden kann, ist man noch treu dem Zentrum gegenüber oder ist man vielleicht schon abtrünnig und gründet womöglich sein eigenes Königreich. Also es bietet sehr viele Möglichkeiten auch für Sandboxing, für eigene Spielen, für eigene Kampagnen in der Zeit. Ist von daher so schon ziemlich interessant. Ich befürchte allerdings auch, dass wir nicht dazu kommen können werden, es zu spielen, weil wir nicht die Zeit haben und auch nicht unbedingt ich nicht die Zeit habe, das auch noch vernünftig vorzubereiten. Wobei auch noch dazu kommt, dass man sich natürlich kulturell doch wieder in eine ganz andere Zeit hineinversetzen muss, was bei Uturia ja nicht der Fall ist, weil du es einfach mit dem gleichen Hintergrund, den du hast, einfach Neues dazulernst im Spiel. Ist es da ja schon so, dass du als Mensch oder als Charakter einfach einen ganz anderen Hintergrund hast, an andere Götter womöglich glaubst und das schon ein wenig Umstellungsarbeit ist.
Wobei es natürlich sehr spannend ist, weil es ja die aventurische Frühgeschichte auch beschreibt, von der in der jetzigen Zeit so rein spieltechnisch viel verloren gegangen ist, also sowohl vom Wissen als auch von anderen Dingen.
Ich habe die Karte gesehen aus Dunkle Zeiten, die war schon sehr spannend. Die hat nicht mehr so viel mit der zu tun, die wir kennen.
Das stimmt. Das sind so wie Mittelalterkarten, wie man sie bei uns kennt. Die eine ist einfach nur ziemlich unscharf und nicht maßstabsgetreu und die andere sieht irgendwie völlig anders aus. Sehr interessant gemacht, dass auch so ein Handout fand ich sehr stimmungsvoll, dass das dabei war.
Aber für diejenigen, die jetzt sofort unbedingt ein Exemplar haben wollen, habe ich wohl schlechte Neuigkeiten. Wenn ich meinem Twitter-Account glauben kann, dann gab es gestern schon nur noch 2 Exemplare bei Amazon. Ich vermute mal, die sind inzwischen weg.
Interessant, ich hatte es nämlich da vorbestellt und das heute Morgen storniert, fällt mir gerade so auf. Naja gut, aber Glück gehabt, sonst hätte wär's zurückgegangen. War auch auf der Spielemesse, ist am Samstag schon davon ausgegangen worden, dass es am Sonntag von diesen Vorexemplaren, die es da gab, keine mehr gibt. Gut, schon wieder eine Überleitung zum nächsten Thema, zur nächsten Box, die nächstes Jahr erscheinen soll, auch zur Redcon. Tarun kommt wieder als offizielles Element. Das Ganze ist eine Hohlwelt, die 1985, glaube ich, das erste Mal offiziell genannt worden ist, im Rahmen der Schwertmeister-Kampagne, die damals herausgekommen ist, sozusagen das Elite-DSA, und ist eben jetzt neu rausgebracht worden oder wird neu rausgebracht als ein weiteres Setting für DSA. Es, wie gesagt, es ist eine Hohlwelt und diese Welt wurde auch als von den 12 Göttern beherrscht und diese Herrschaft ist den Göttern aber entglitten. Das heißt, ein anderer Pantheon hat dort die Kontrolle übernommen, auch ziemlich strenger Pantheon, sagen wir mal so. Die Möglichkeit existiert jedenfalls dort auch als Aventurier über Portale oder ähnliches hinzureisen und dort womöglich für die Götter den Kampf auszuführen um die Herrschaft über diese Globule. Also Tarun wird entsprechend eher für den hochstufigeren Bereich da sein und auch einen starken mythologischen Hintergrund haben, so dass man da auch den einen oder anderen eher kleineren Gott aus Aventurien vielleicht in anderer Form wiederfindet. Ich weiß nicht, ob ich alle von diesen Dingen durchblicken werde, die da kommen, aber ich finde die Idee eigentlich ganz nett, dort eben weiterzuspielen, wenn man im alten Aventurien eigentlich schon alles gesehen hat.
Ja, was ich besonders spannend fand, gerade als Frau, die ja nun auch dazu tendiert, eher weibliche Charaktere zu spielen, war die Rolle der Frau in dieser ganzen Welt, die nämlich wohl doch etwas unterdrückt ist. So wie man sich's eigentlich in so einer mittelalterlichen Welt vorstellt, ist ja eigentlich eh schon immer ein bisschen unrealistisch, wie so DSA und D&D das Ganze so ein bisschen ignoriert und sagt, alles ist gleichberechtigt, was natürlich auch zum Spielen eigentlich ganz angenehm ist. Aber hatte da schon so ein paar nette Ideen und könnte mir auch durchaus vorstellen, das mal hinzunehmen und sowohl als jemand dahin zu kommen, der nun aus Aventurien stammt, als auch eventuell eine Einheimische zu spielen oder so. Das finde ich ganz witzig. Also gerade weil auch gesagt wird, die einzige machtvolle Position, die Frauen in dieser Gesellschaft einnehmen, ist so ein bisschen in so einer Form als Geisha, die eben machtvollen Männern eher was ins Ohr flüstert. Selbst die eine Göttin, die es gibt, ist, glaube ich, unterdrückt, wurde erwähnt.
Also es ist da ein sehr interessanter Ansatz. Was noch länger diskutiert worden ist, war auch die Frage der Magie. Die wird dort, soll dort nämlich grundlegend anders funktionieren, eher auf Runensteinen basierend, die man in bestimmter Kombination miteinander verbindet und dann sich daraus magische Wirkung ergibt. Und die Diskussion ging dann eben darum, was ist mit klassischen aventurischen Magiern? Sollen die dort genauso arbeiten können wie bisher? Ich glaube, da war eher der Tenor, das zumindest zu erschweren, deutlich zu erschweren in dieser anderen Welt, weil Magie da einfach anders existiert, anders wirkt. Oder eben soll denn die diese Macht direkt weggenommen werden? Da ist mal eine sehr lange Diskussion auch darüber, wie sollen diese Runensteine funktionieren.
Wobei ich gelesen habe, dass ironischerweise, dass das weiterhin über Astralenergie funktionieren soll, während es auf der anderen Seite hieß, also die Aktivierung dieser Runen, während es auf der anderen Seite hieß, dass sie theoretisch jeder benutzen könnte. Von daher ist natürlich die Frage, was wurde denn jetzt aktuell auf der Redcon gesagt?
Also da wurde gesagt, jeder kann sie benutzen. Das heißt, sowas wie eine Astralenergie dürfte es in dem Sinne nicht mehr geben. Was ich einen interessanten Ansatz fand, den ich auch für den besten fand in dieser Diskussion, war zu sagen, womöglich die Regeneration zu senken, die ein Magier in dieser Welt hat. Das heißt, er kann anfangs noch gut damit zaubern, kommt auch noch relativ gut damit klar, aber irgendwann merkt er, dass ihm die Kräfte nicht so zurückfließen. Und der Vorschlag, der dann aus dem Publikum war, war eben zu sagen, ja, man kann aus diesen Steinen die magische Energie durchaus absorbieren als Magier. Das heißt, man steht dann, anfangs zieht man sich die Energie wahrscheinlich daraus, kann dafür diese Runenmagie nicht mehr anwenden und vielleicht kommt irgendwann die Frage, kann ich mit diesen Runen nicht eigentlich mehr machen, als wenn ich mir immer diese Zauber, die Astralenergie daraus ziehe und kommt dann womöglich sogar in Konflikte, wenn man einen sehr mächtigen Stein bekommen würde, dann zu sagen, ich brauche, will die ziehe die Energie daraus oder behalte ich ihn vielleicht doch lieber, um später damit mächtige Zauber wirken zu können. Also ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, auch fürs Charakterspiel eines Magiers, der darüber wechselt.
Wobei es natürlich eine starke Einschränkung ist, denn selbst im astralreichen Aventurien hat man als Magier öfter mal, gerade in actionreichen Abenteuern, das Problem, dass einem schnell die Magie ausgeht und man dann theoretisch tagelang in der Bude hocken müsste und nichts anderes tun als warten, um wieder aktiv zaubern zu können. Und wenn man das dann auch einschränkt, sollte man zumindest keinen Magier mit rübernehmen, der nichts anderes kann als zaubern.
Ja, also ich glaube auch, dass das so ein bisschen problematisch werden kann. Man muss da als Spieler doch etwas sadistisch veranlagt sein. Nicht sadistisch, masochistisch, Entschuldigung. Weil wenn ich einen Magier spiele, will ich ja auch einen Magier spielen und nicht jemanden, der dann nicht zaubern kann. Außer ich lege eben sehr, sehr viel Wert auf dieses Charakterspiel. Aber wenn es mir eigentlich darum geht, auch Zauber rauszuhauen, dann ist das natürlich nicht unbedingt das System, in dem ich das damit so gut kann.
Ja, und eine weitere Diskussion war dann eben, wie funktionieren diese Steine? Wobei ich glaube, sich bei der Abstimmung, die es gab, ein relativ freies System durchgesetzt hatte. Also durchgesetzt ist relativ, ist ja nur ein Meinungsbild. Ich finde ehrlich, es gab dann auch, ich glaube, eine Meinung, die meinte, man könnte doch irgendwie bestimmte Kombinationen von Steinen mit aventurischen Zaubern gleichsetzen. Ich glaube, da würde man viel verschenken. Das ist mit diesen Steinen, wenn man da wirklich ein freies System hinbekommt, nach dem Motto Mittelweg und gewünschte Wirkung oder irgendwie sowas, also drei Faktoren eines Zaubers zu identifizieren, die man dann kombinieren muss und dann beschreibt, was die Wirkung des Steins sein soll, und das dann mit irgendwelchen Modifikatoren gegebenenfalls noch bearbeitet, also ich kann mir jetzt nicht in 2 Minuten ein Regelwerk ausdenken, aber da gibt es ja auch freie Systeme, die genau mit solchen Systemen arbeiten, wo man bestimmte Steine kombiniert oder bestimmte Elemente von Magie kombiniert. und dann einfach ein sehr freies System zu machen. Das macht es für einen Spielleiter nicht unbedingt leichter. Aber wir reden da ja auch von Elite-DSA, wenn man so will. Also von denen, wo wirklich Hochstufige hinkommen. Und ich finde, da ist diese Freiheit und dieses Ausbrechen aus dem neuen System ziemlich interessant. Zumindest wenn man dann diesen Magieaspekt hat. Und vielleicht kann der dann die durchaus existierende Schwäche oder die Problematik bei Magiewirkern in Aventur, in Tarun, vielleicht kann das so das zumindest mittelfristig dann auch wieder auffangen. Aber klar, ich meine, darum haben wir ja auch so eine lange Diskussion gehabt. Das ist einfach ein Problem, was man dort in der Region hat.
Ich hatte auch bei dem Workshop so ein bisschen das Gefühl, dass gerade was die Regeln anbelangt und diese ganzen Details da auch echt noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde und die sich schon auch eine Meinung bilden wollten, was denn so ein paar Spieler davon halten. Also es war immer so ganz viel nachgehakt, ja, was denkt ihr denn und was sind denn eure Ideen? Ich glaube, da stehen die noch gar nicht so fest.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also wir haben kurz überlegt, ob das vielleicht was ist für unsere Runde als Anschluss an die sieben gezeichneten Kampagne. Die hat ja einen Vorschlag am Ende. Da gibt es ja lange Diskussionen zu. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber nach einer sieben gezeichneten Kampagne ist vielleicht dann der Gang nach Tarun, wo man gegen die, wo man für die Götter versucht, diese Welt zurückerobern, durchaus ein würdiger Anschluss an eine solche Kampagne. Muss man dann auch mit jedem Spieler einzeln besprechen, ob man das dann will oder ob das vielleicht doch der Abschluss eines Heldenlebens war. Aber ich kann mir das zumindest da als guten Anschluss ganz gut vorstellen.
Darf ich noch mal nachhaken, wie das denn vonstatten gehen soll? Also es wurde ja mal gesagt, man spielt so einen Champion der 12 Götter oder eine Gruppe von Champions und soll irgendwie diese ganze Welt wieder zurück konvertieren. Steht das eher frei oder soll man sich so langsam vorarbeiten, erst irgendwie ein Dorf konvertieren und dann ein ganzes Königreich und dann die ganze Welt? Oder soll man da mit Schwert und Fackel durch die Gegend rennen und die Ungläubigen verbrennen?
Also, waren auch da leider ein paar Minuten zu spät dran. Ich habe das so genau nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob das so genau schon feststeht, wie diese Kampagne laufen soll, also in solchen Kampagnenablauf. Theoretisch gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das nicht als Kampagne zu verstehen, sondern einfach als ein Rüberreisen und diese fremde Welt kennenlernen. Das existiert auch ganz unabhängig von dieser Kampagne. Der interessante Unterschied ist zum Beispiel für Geweihte, wenn sie natürlich im Auftrag der Götter dort unterwegs sind, fühlen sie sich nicht so fern den Göttern, auch wenn die dort keine Bedeutung in dem Sinne mehr haben und haben geringere oder gar keine Erschwernis für Mirakelproben, während das für andere Geweihte, die einfach nur mal durch einen Zufall dort gelandet sind, natürlich schon schwieriger ist.
Wobei man an dieser Stelle erwähnen sollte, dass, glaube ich, die geplante Erschwernis für Geweihte, die nicht im Auftrag der Götter dort sind, irgendwas bei 7 war. Also jeder, der einen Geweihten spielt, kann sich das vorstellen, das tut weh.
Ist eben so, als wenn man auf unheiligem Grund agiert. Von daher, ich weiß noch nicht genau, wie diese Kampagne dann laufen soll, wenn sie so ist. Ich glaube, ich weiß noch nicht, inwiefern das festgezurrt wird, weil ich kann mir vorstellen, dass das gehandhabt, so ein bisschen gehandhabt wird, wie mit der Dunkle Zeitenbox. Die wird rausgebracht, da sind auch einige Abenteuer bei, Szenariovorschläge und ähnliches. Aber ich weiß nicht, ob das dann noch weiter aktiv vorangebracht wird. Also ob es dann eine offizielle Linie gibt oder ob das auch einfach eine Bühne ist, so wie Thomas Römer in Bezug auf Sandbox sagt, eine Bühne ist, wo man frei darauf spielen kann. Da muss dann vielleicht der Spielleiter sich eben mehr Dinge ausdenken, die man dort angehen kann. Und mir fallen auch immer sehr skurrile Überleitungen zu den nächsten Themen ein. Aber ich bin sehr gespannt, wie Dere Globus mit Tarun umgehen wird. Zum einen, das muss man vielleicht auch noch sagen, Tarun ist riesig, also eine riesige Welt. Ich habe jetzt den Maßstab nicht gesehen, aber es ist wirklich gigantisch, wie lange man da wohl auch unterwegs ist und wie groß diese Welt sein soll. Also da ist das schon ziemlich groß im Vergleich zum aventurischen Kontinent, wo man in ein paar Wochen vom Süden nach Norden reisen kann. Und ich frage mich, wie die Leute von Dere Globus das umsetzen wollen. Da haben wir uns auch einen Workshop angeguckt und da kann die Mena ja vielleicht mal die Einleitung machen.
Ja, ich denke mal, dass die von Dereglobus noch genug damit zu tun haben werden, überhaupt Aventurien vernünftig abzubilden. Ist ja auch genug Arbeit, gerade wenn auch Abenteuer oder so da rein sollen. Aber vielleicht erstmal allgemein. Dereglobus läuft, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt genau schon, aber soll ja basierend auf Google Earth auf jeden Fall Aventurien abbilden. Ich glaube, inzwischen sind alle Städte soweit zumindest schon mal eingezeichnet, wenn auch noch nicht mit genauen Stadtkarten. Und es sollen eben auch so Sachen wie Abenteuer, Strecken, die in Abenteuern zurückgelegt werden, verlinkt werden. Es wird dann auch gleich verlinkt auf Wiki Aventurica, wenn ich mich recht entsinne. Man kann sich Abenteuer ausgeben lassen nach Zeiten, nach Gegenden, ja, solche Dinge. Und das wurde eben in dem Workshop so ein bisschen vorgestellt. Und eben auch so ein paar Neuerungen, die jetzt getestet werden. Nämlich zum Beispiel, bisher war es so, dass die Eingabe von sämtlichen Informationen, die eben auch andere vornehmen können, doch recht kompliziert war oder zumindest abschreckend, weil es mit Codes lief. Das Ganze soll jetzt so weit geändert werden, dass es einen Wizard gibt, um eben in Formularform Daten eingeben zu können, sodass auch Leute sich daran trauen, die, was Computer und Programmierung angeht oder ähnliches, nicht so versiert sind. Fand ich ganz interessant.
Ja, wir haben es uns danach auch noch mal ein bisschen genauer erklären lassen, insbesondere was Handlungsorte angeht, also wo man wirklich Strecken von Abenteuern dann nachzeichnen kann. Ich habe mir das vor einiger Zeit schon mal angeguckt, weil ich es für eine Bornland-Kampagne überlegt hatte, einfach einen Überblick zu bekommen, wo spielt welches Abenteuer, und bin dann auch damals nicht weitergekommen. Ich weiß nicht, ob es an zu viel zu tun, keine Lust oder wahrscheinlich eher an dem damals noch sehr aufwendigen Einarbeiten lag. Und zumindest diesen Wizard, den die jetzt einführen für dieses Abenteuer eintragen und später auch für andere Sachen, macht solche Dinge natürlich sehr viel einfacher und macht dann auch noch mehr Spaß daran mitzuwirken. Und wo ich eben noch überlege, auch für die Abenteuervorbereitung sind so Strecken, die man zurücklegt, kann man dort einzeichnen und mit bestimmten Kurzbeschreibungen für einzelne Streckenpunkte versehen. Also ein sehr interessantes Konzept, was dahinter steckt. Sehr viel Arbeit, was dahinter steckt, und von daher auch ein großer Respekt für die Arbeit, die die Leute dort hineingesteckt haben. Ich werde es mir sicherlich nochmal genau angucken, wenn ich jetzt auch die nächsten Abenteuer vorbereite, da vielleicht dann auch den einen oder anderen Handlungspfad nachzuzeichnen und wenn es klappt, so einzureichen. Muss man gucken, wie da die Zeitpolster sind, weil, wie gesagt, so Abenteuervorbereitung kennt man ja, dauert sowieso immer ein bisschen, und dann noch da diese zusätzliche Arbeit reinzustecken, ist nicht ohne.
Ja, von mir auch nochmal ein Riesenrespekt für diese ganze Arbeit. Ich fand es ganz witzig. Ich hatte vorher mir gar nicht angeguckt, was großartig an Workshops angeboten wird und hatte nur vor einer ganzen Ewigkeit mal gehört, ja, da ist sowas geplant. So nebenbei in irgendeinem Gespräch wurde das mal erwähnt. Und ich habe gedacht, ja, das dauert ja noch Ewigkeiten und Jahre. Und plötzlich sah man dann diese fertige Weltkarte und hat mich doch etwas überrascht, gerade als ich auch das erste Mal gehört habe, wie viele DSA-Publikationen es eigentlich so gibt in den regelmäßigen Abständen und dass das natürlich dann in nie endende Arbeit ausartet.
Ja, ich glaube, Sie hatten gesagt, 70 Stücke in den 2 Jahren, wo es Dereglobus gibt. Da kommt natürlich einiges an Arbeit auch dazu, die neuen Orte zu verlinken oder die Abenteuer dann richtig zu kodieren und so weiter. Also es ist eine ganze Menge Arbeit und Respekt für das Getane und vielleicht auch ein Aufruf, dort vielleicht mitzuhelfen, wenn man die Zeit aufbringen kann. Mit unserem DSA-Teil wären wir, glaube ich, auch schon durch. Oder hast du noch was, was dir einfällt, was wir vergessen haben, in irgendeinem Blog zu erwähnen?
So kleinere Sachen, also neben den großen Abenteuern kommen natürlich noch so kleinere Sachen, die durchaus nützlich sein können, raus, wie Wege der Alchemie oder der profane Organisationsband oder wie wir ihn früher schon genannt haben, bevor wir wussten, dass es ihn gibt, Wege der Verwaltung.
Nee, das ist was anderes.
Ach so, okay.
Wege der Verwaltung war unser Arbeitstitel für diese Baronieverwaltung, die es mal gab, wo man Einnahmen, Ausgaben hat und so weiter. Nee, der Organisationenband stellt eben bestimmte aventurische Gruppen dar. Wird es wohl in drei Schüben geben, also einmal profane Organisationen, dann wird es magische Organisationen geben und als dritten Teil klerikale Organisationen. Also wirklich Gruppen von Menschen, die bestimmte Ziele haben. Was man in dem Zusammenhang vielleicht noch erwähnen sollte, ist der Meisterpersonenband, den es gab, der angeplant worden ist und wo wohl auch schon einiges rausgebracht worden ist. Den wird es so nicht mehr geben. Es hängt auch mit den Streitereien oder mit den Trennungen und Aufsplittungen in der DSA-Redaktion oder DSA-Mitarbeiterschaft zusammen, dass man dort diesen Band an sich so nicht mehr rausbringen will. Darum einige andere Projekte liegen auch erstmal auf Eis, bis man geprüft hat, wie man damit weiter umgeht, auch mit womöglich Rechten, die damit zusammenhängen bei den Autoren. Der wird also so nicht mehr rauskommen. Was man durchaus machen wird, ist natürlich die Dinge, die existieren und auch bezahlt sind, werden nicht einfach in den Mülleimer geschmissen, sondern in anderen Publikationen wiederverwendet, in Abenteuern, in Hintergrundbänden oder auch in aventurischen Booten wird das aufgegriffen. Da geht das also nicht verloren. Aber ich habe schon mitbekommen, dass unsere Twitter-Meldung da schon für einige Diskussionen gesorgt hatte, als wir das gebracht hatten.
Obwohl, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass ich es ganz gut gelöst fand, wie sie so mit diesen ganzen Nachfragen auf diese Streitigkeiten umgegangen sind. Ich fand, das war immer sehr charmant gelöst mit einem Lächeln und irgendeinem lustigen Kommentar. Und man hat sich aber auf keinerlei Diskussionen diesbetreffend eingelassen.
Es war eindeutig gesagt, weil man wolle sich nicht an irgendwelchen Schlammschlachten beteiligen oder die Staaten oder... Also was man gemacht hat, ist, man ist mit den Informationen umgegangen, die Publikationen betreffen. Da hat man natürlich Antworten drauf gegeben, aber zum Hintergrund und so weiter wollte man da jetzt auch nicht in die Diskussion einsteigen. Fand ich auch relativ fair, weil das Problem ist eh, man hat dann zwei verschiedene Aussagen und am Ende weiß man immer noch nicht, was nun die Wahrheit ist. Also so fühle ich mich da zumindest ein wenig überfordert mit diesem Streit.
Deswegen war das auch ganz gut gelöst, denke ich.
Ja, den Abschluss der Redcon bot uns dann allerdings kein DSA, sondern ein anderes Rollenspiel, wo wir teilgenommen hatten, was wir getestet haben. Und auch da gebe ich einfach mal an Mena weiter.
Ja, und zwar haben wir Nornis getestet. Schuld daran war so ein bisschen ich, weil ich die Klappe am Savage Worlds Stand etwas zu weit aufgemacht habe und gesagt, ich hätte gerne ein nicht kampfintensives Rollenspiel. Und man dann spontan gesagt, ja, das wäre doch dann vielleicht was. Ja, viel zur Welt sagen kann ich spontan gar nicht. Also es ist High Fantasy, es gibt neue Götter, neue Regionen, altbekannte Völker. Das einzig wirklich Neue, was mir so spontan aufhört, wir haben es natürlich auch nicht, wer weiß wie lange einweisen lassen, waren die Regeln. Das Ganze wird nur mit einem W12 gespielt, basiert auf Erfolgen. Regeln kann Patrick vielleicht gleich besser erklären. Das, was ich persönlich sehr überzeugend fand, von dem jungen Herrn am Stand auch sehr überzeugend dargebracht, war das Magiesystem. Setzt sich im Grunde nur auf einer Masse von Aspekten zusammen. Und er sagte sehr überzeugt von sich, denkt euch einen Zauberspruch aus und ich bin mir sicher, ich kann ihn irgendwie daraus zurechtbasteln. Das war auch das, was mir persönlich an dem System am besten gefiel, dass es keine vorgegebenen Zaubersprüche gab, die man lernen muss. Wenn ich irgendwas machen will und entsprechende Repräsentationen der Magie ansatzweise beherrsche, kann ich versuchen, es zu machen.
Und es gibt den Harry Potter-Effekt oder wie das hieß. Das heißt, wenn man Magie beherrscht und auch in der richtige Richtung, dann gibt es irgendwelche Dinge, die keine spieltechnischen Auswirkungen haben, die kann man einfach. Finde ich eigentlich auch eine relativ nette Erleichterung von manchen Dingen. Gut, aber zum System selber. Man spielt nur mit einem 12-seitigen Würfel, hat einen bestimmten Wert, den man erreichen muss. Und der ergibt sich eben aus den Fertigkeiten, die man hat. Da wird immer ein Attribut und eine Fertigkeit zusammengerechnet und gegebenenfalls die Erfahrung, die man in seinem Leben gesammelt hat, also sozusagen die Stufe. Das wird zusammengerechnet und man würfelt dann mit einem 12-seitigen Würfel gegen diesen Wert. Wenn man drunter kommt, hat man es auf jeden Fall schon mal geschafft. Wenn man genau drauf kommt, ist es ein kritischer Erfolg. Und dann spielen eben diese Erfolge eine Rolle. Die Erfolge zeigen immer, wie gut das gelaufen ist. Und darum gilt, je näher man an diesen Wert drankommt, umso besser, nur eben nicht drüber. Wenn man ihn genau erreicht, hat man genau diese Anzahl von Erfolgen, wie dieser Würfelwurf zeigt. Also wenn man eine 8 würfeln muss und man würfelt eine 8, hat man eben 8 Erfolge. Ansonsten wird der Wert halbiert, den man hat, den man gewürfelt hat. Also bei einer 6 hätte man 3 Erfolge. Und das ist sozusagen die Grundmechanik. Die funktioniert bei der Magie etwas anders. Dann werden bestimmte Dinge nicht mit in den Würfelwurf berechnet, sondern gelten gleich als Erfolge. Und man muss da eine bestimmte Anzahl von Erfolgen haben, um bestimmte Zauberwirkungen hinzukriegen. Aber im Prinzip ist das ein sehr schnelles, einfaches System, was dann auch zum Beispiel in den Lebenspunkten oder in den Schaden, den man verursacht im Kampf, funktioniert auch anhand dieser Erfolge. Also wenn man es schafft, macht man entsprechend den Erfolgen Punkte beim Gegner. Und ich weiß gar nicht, konnte man da, ob man da noch reagieren konnte und dann wieder was davon abziehen konnte. Ich glaube, in Einzelfällen ging das sogar, man irgendwie ausweichen konnte und dann den Erfolg wieder damit runtergerechnet hatte. Aber so funktioniert im Prinzip dieses System. Ist so relativ schnell und einfach. Aber vielleicht lag es auch an dem Szenario, was wir gespielt haben, was eher so ein Horrorhaus-Szenario war, was auch Spaß gemacht hat. Also das Szenario war echt top und auch gut rübergebracht von dem guten Mann von Prometheus. Was mir fehlt, ist so die Frage, was ist dieses Besondere an dieser Fantasy-Welt? Also warum soll ich jetzt neben DSA, neben womöglich D&D, das man als System kennt, nun eine weitere Welt, Fantasy-Welt kennenlernen? Ich habe auch noch Sundered Skies, also irgendwie hat man schon so viel Fantasy. Und was ist das Besondere an diesem spezifischen Fantasy-Setting? Das fehlte mir leider so ein bisschen als Fazit daraus. War dann auch nicht mehr die Zeit, um da noch groß nachzufragen. Naja, man wird sehen. Aber es war auf jeden Fall ein netter Abschluss zur Redcon.
Ja, obwohl, was ich sehr interessant fand, war, dass wir ohne große Einleitung sofort angefangen haben zu spielen. Also wir haben keine Regeln vorher gekannt, wir hatten keinen Plan von der Welt und wir haben einfach angefangen zu spielen und es hat funktioniert. Das fand ich doch ganz positiv.
Ja, also es ist eben nicht sehr regellastig. Und wenn, dann kann man es in dem Moment kurz erklären und geht dann auch relativ schnell, die Regeln zu verstehen. Ja, aber ich glaube, damit sind wir mit unserem kleinen Rückblick durch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und bestimmt mit dem einen oder anderen Link unter der Episode, wo ihr weitere Infos herbekommen könnt zur Redcon. Zusammenfassend, es war ja meine erste Redcon, mir hat's doch Spaß gemacht. Ich fand auch die Atmosphäre ziemlich toll. Überall Spieltische, wo gespielt worden ist. Und ich bin geneigt, nächstes Jahr zu überlegen, ob man da nicht sogar auch irgendwie übernachtet oder irgendwie sowas hinkriegt, um da auch zu spielen mehr. Das müssen wir dann in der Gruppe auch nochmal besprechen. Aber ich fand es jedenfalls eine sehr schöne Atmosphäre und hat doch Spaß gemacht.
Ja, ging mir ähnlich. Also wenn man bedenkt, ich spiele jetzt, glaube ich, wenn es hochkommt, 3 Jahre, war dementsprechend auch noch auf nichts, was in diese Richtung ging und fand es auch faszinierend und sehr gemütlich da in diesem eigentlich ja relativ kleinen Gebäude. Überall saßen Leute teilweise auf Schlafsäcken auf dem Boden und haben gespielt und ja, es war sehr einladend.
Tja, also nächstes Jahr gibt es dann wieder ein Special. Wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal. So lange verabschiede ich mich jetzt nicht. Ich möchte zum Abschluss noch kurz auf analogspieler.de hinweisen. Eine neue Sammelseite für Podcasts, die dem analogen Spiel sich eben verschrieben haben. Also Brettspiele, Gesellschaftsspiele und Rollenspiele, ähnliches ist im Aufbau befindlich. Und guckt da doch mal rein. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich bis zur nächsten regulären Episode.
Bis dann.
Tschüss.
Verwendete Musikstück für Intro und Outro stammt von der Gruppe Celestial Ain Project, heißt Breaking the Siege und steht wie auch der Podcast unter Creative Commons Lizenz.